Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wer sich um Umwelt und Nachhaltigkeit kümmert, kennt das. Irgendetwas anderes scheint immer wichtiger zu sein. Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung veranstaltet heute in Berlin seine Jahrestagung. Gleich hören Sie ein Interview mit seinem Vorsitzenden Werner Schnapp auf zu Nachhaltigkeit in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und knapper Energieversorgung. Wir beschäftigen uns dann mit nachhaltiger Mobilität. Es geht um die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken. Frankreich will bei den Erneuerbaren aufholen, auch das ein Thema dieser Sendung. Außerdem eine Klage auf saubere Luft vor dem Bundesverfassungsgericht. Im Verbrauchertipp geht es dann um die Qualität von Wanderschuhen. Viel Prominenz ist angesagt. Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung trifft heute zu seiner Jahrestagung in Berlin zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet die Veranstaltung und im Laufe des Tages sprechen unter anderem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Svenja Schulze, die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und per Videobotschaft UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Aber wie steht es um die Substanz? Nachhaltigkeit ist ein sperriges Thema und aktuell redet die Welt nicht einmal groß über das Klima. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Sicherheit der Energieversorgung stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Frage an Werner Schnapp auf, den Vorsitzenden des Rates. Kommt die Nachhaltigkeit gerade unter die Räder?
Es gibt sicherlich manche, die jetzt sagen würden, Krisenmanagement first, Nachhaltigkeit, Transformation, Wandel später. Dagegen wenden wir uns aber ganz entschieden, denn die Krisen sind die Chancen für die Transformation. Die Krisen zu den Chancen des Wandels zu machen, ist jetzt die große Aufgabe. Denn was heißt denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt langfristig denken, heißt Vorsorge und Resilienz stärken, heißt Innovationen und neue Technologien treiben, heißt auch ein neues Miteinander, neue Partnerschaften zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft zu schmieden. Denn die Krisen zeigen ja gerade, dass einer allein nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Wenn wir jetzt zusammenstehen, wenn wir jetzt den Schulterschluss suchen, dann haben wir alle Chancen auf eine nachhaltige, gute Zukunft.
Ja, die Chancen haben wir vielleicht, aber der Ukraine-Krieg führt dazu, dass wieder Kohlekraftwerke angeworfen werden, dass die Ausweisung von Schutzstreifen für die Artenvielfalt in der Landwirtschaft verzögert wird. Ist sowas verantwortbar?
Das sieht auf den ersten Blick als Rückschritt aus und wird auch zum Beispiel bei der Verbrennung von Kohle zur Verstromung, wird das auch den CO2-Ausstoß erhöhen. Das müssen wir in Kauf nehmen, damit die Wirtschaft nicht zum Stillstand kommt, damit die Wohnungen nicht kalt bleiben. Das heißt also, wir müssen kurzfristig Nachteile für den Klimaschutz, vielleicht auch für weitere Transformationsbereiche, Biodiversität in Kauf nehmen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir dürfen die langfristigen Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, es bleibt bei Klimaneutralität 2045. Das heißt, es bleibt bei 80% Erneuerbare 2030. Und das ist die große, große Aufgabe, dass wir jetzt die Transformation beschleunigen. Der Rat hat in seinem Papier an die Bundesregierung empfohlen, den Transformationsturbo anzuwerfen. Das heißt also, viel schneller zu werden bei der Genehmigung von Photovoltaikanlagen, von Offshore- und Onshore-Windenergie. Die Unternehmen brauchen jetzt grünen Strom, grünen Wasserstoff. Und es kann nicht wie bisher 6-8 Jahre dauern, bis ein Windpark ans Netz geht. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn es eben dann, weil jetzt Kohlekraftwerke angeworfen werden müssen, nicht so schnell geht wie geplant, dann müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln oder vervielfachen. Die Ziele bleiben und wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir unsere Freiheit, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung jetzt verteidigen müssen. Und dazu gehört, dass wir nachhaltige Entwicklung, unser Zukunftsmodell für Deutschland, für Europa, dass wir das jetzt zur Umsetzung treiben.
Das Thema Nachhaltigkeit ist vielleicht auch in der Öffentlichkeit deshalb so sperrig, weil es insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gibt. Können Sie die zusammenfassen, ohne sie einzeln aufzuzählen?
Letztlich geht es darum, dass wir Wirtschaft und Umwelt in sozialer Verantwortung zusammenbringen. Dass wir also nicht Wirtschaft treiben ohne Rücksicht auf Verluste für Natur und Umwelt. Und dass wir aber auch nicht die Transformation treiben, ohne die sozial Schwächeren mitzunehmen. Ganz entscheidend ist, dass wir diejenigen mit kleineren Portemonnaie, diejenigen, die jetzt mit erhöhten Energiepreisen nicht zurechtkommen, dass wir die gezielt unterstützen. Leave no one behind. Das muss auch im eigenen Land gelten. Das heißt, dass wir in unserer Verantwortung in Deutschland, aber auch europäisch und international alles mitdenken, dass wir nicht individuell und egoistisch vorgehen und was kümmert mich der Nächste, was kümmert mich die Umwelt, sondern dass wir gesamtverantwortlich denken und handeln. Das ist die große Aufgabe. Deshalb haben wir auf der Jahreskonferenz auch die Jugend den Start machen lassen für den Blick in die Zukunft. Wir haben als großes Panel aber auch die internationale Brille und der UN-Generalsekretär wird auch ein Grußwort an die heutige Versammlung richten, um deutlich zu machen, dass es immer um das Ganze geht.
Wie steht denn Deutschland da bei den Nachhaltigkeitszielen? Wo sind wir gut und wo ist großer Nachbesserungsbedarf?
Deutschland committet sich zur Nachhaltigkeit ganz ausdrücklich. Wir haben im Koalitionsvertrag zum ersten Mal schon in der Überschrift ganz ausdrücklich das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Wir sind auf dem Weg der Umsetzung auch schon wirklich gut vorangekommen, aber unterschiedlich stark. Im Konsum zum Beispiel, im Handel, beim Einkaufen gibt es heute viele regionale, biologische, faire Angebote. Da merkt man auch, dass dann die Nachfrage, dass der Kunde das auch ergreift. Während zum Beispiel bei der Mobilität wir noch einen erheblichen Nachholbedarf haben. Ausbau der Öffis, des öffentlichen Personennahverkehrs, Installation von Elektroladesäulen, Umstieg auf Elektromobilität. Also da gilt es, Tempo aufzunehmen. Und das ist auch eine unserer ganz zentralen Forderungen. Tempo, Tempo, Tempo beim Wandel.
Das Interview mit dem Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsrates Werner Schnappauf haben wir vor gut einer Stunde geführt. Im Verkehr geht es mit der Nachhaltigkeit besonders langsam voran. Davon kann man sich beim Blick auf die Straße und die immer größeren Autos dort schnell überzeugen. Eine Lösung ist mehr Bahnverkehr, doch der ist gerade auf dem Land in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter ausgedünnt worden. Jetzt fordern Verkehrsunternehmen und Bahnlobby eine Wende. Anja Nils berichtet.
Die Menschen in Deutschland wollen mehr Bahn fahren. Das habe unter anderem das 9-Euro-Ticket gezeigt, sagt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Und gerade im ländlichen Raum ist oft gar nicht die Gelegenheit, weil die Schienenstrecken stillgelegt sind.
Denn über 5000 Kilometer des Zugnetzes in Deutschland sind seit 1994 stillgelegt worden, weil es die Deutsche Bahn im Rahmen der Privatisierung als unrentabel erachtete. Das war ein großer Fehler, sagen die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV und fordern, stillgelegte Bahnstrecken schneller wieder ans Netz zu nehmen. Andernfalls werde die Verkehrswende nicht gelingen. In einer Liste habe man jetzt Strecken zusammengestellt, die das Potenzial für eine Reaktivierung haben, sagt Lars Wagner vom VDV.
Also wir schlagen jetzt nicht irgendwas vor, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sondern wir schlagen wirklich Strecken vor, wo eben Bevölkerungswachstum ist oder wo tatsächlich auch durch Wirtschaftsverkehr, also Schienengüterverkehr, einfach der Transport von Waren schneller und einfacher und auch zuverlässiger letztlich auf der Schiene dann umgesetzt werden kann.
In 332 Städten und Gemeinden würden von der Reaktivierung 3,4 Millionen Einwohner profitieren. Es gäbe zurzeit 100 Mittelzentren in Deutschland ohne Schienenanschluss. Besonders schlecht sieht es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern aus. Spitzenreiter bei der Reaktivierung von Bahnstrecken ist Baden-Württemberg. Dort wurden 12 Strecken in den letzten Jahren wieder in Betrieb genommen, 20 weitere sind in Planung, meint Winfried Herrmann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg im ZDF.
Im ländlichen Raum sind Städte und große Ortschaften abgehängt worden und heute drehen wir den Spieß um. Wir reaktivieren die Strecken, die dringend gebraucht werden für eine moderne, nachhaltige Mobilität.
Ein Erfolgsbeispiel für eine Reaktivierung sei die jetzt viel genutzte Schönbuchbahn von Böblingen nach Dettenhausen, wo die Menschen jetzt auf umständliche und langwierige Busfahrten verzichten können.
Es war schon beschwerlich. Also es war vor allem mit Kinderwagen und so war es extrem schwierig. Und das ist eine totale Erleichterung gewesen dann.
Der Busverkehr ist auch, wie soll ich sagen, suboptimale Lösung, weil das ist auch wiederum ein Fahrzeug auf der Straße. Und hier mit den Schienen, da gibt es wenig Stau.
In Brandenburg dagegen soll die reaktivierte Strecke zwischen Joachimsthal und Templin jetzt schon wieder stillgelegt werden, weil sie zu wenig genutzt wird. Kein Wunder, sagt Dirk Pflege.
Der Zug ist zu langsam, dann sind die Busverbindungen nicht abgestimmt bei dieser Strecke. Das heißt, wenn man parallelen Busverkehr hat, darf man sich nicht wundern, wenn die Fahrgastzahl niedrig ist oder niedrig bleibt auf dieser reaktivierten Schienenstrecke. Und sie ist nicht durchgebunden. Sie ist also überhaupt nicht attraktiv in den Gesamtfahrplan eingebunden.
Besonders wichtig sei das Schienennetz aber nicht nur für den Personen-, sondern vor allem für den Güterverkehr. Angesichts der Klimaziele und der steigenden Energiepreise müssten mehr Waren auf der Schiene transportiert werden, sagt Lars Wagner.
Gerade aufgrund der aktuellen Entwicklung ist es lohnend, auf die Schiene auszuweichen, weil die Schiene es natürlich schafft, sehr, sehr große Mengen von Transportgut sehr, sehr effizient, auch energieeffizient zu befördern. Ehrlicherweise bis 2030 soll der Marktanteil von heute, so 18% im Güterverkehr auf der Schiene auf 25% wachsen. Und dafür muss man eben alles tun, was man tun kann. Und da gehört diese Reaktivierung von diesen Güterverkehrsstrecken auch dazu.
Um das zu schaffen, müssten dringend die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Momentan gäbe es zu viele Zuständigkeiten, zu langwierige Abstimmungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, zu kurzfristig gedachte Kosten-Nutzen-Analysen und für den Güterverkehr noch nicht mal ein klares Finanzierungsprogramm. Allein für die Reaktivierung des Güterschienennetzes werden 100 Millionen Euro pro Jahr gebraucht, schätzt Lars Wagner vom VDV. Mit einer Entwidmung von derzeit stillgelegten Schienenstrecken müsse außerdem endgültig Schluss sein, so Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Weil man dann die Reaktivierung gar nicht mehr bekommt, so hat man wenigstens die Chance, planungsrechtlich etwas schneller voranzukommen, wenn es offiziell eine Eisenbahnstrecke bleibt.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, den öffentlichen Verkehr auf der Schiene bis 2030 zu verdoppeln. Allein im Jahr 2022 ist noch kein einziger Kilometer der früher einmal vorhandenen Schienenstrecken wieder in Betrieb genommen worden.
Anja Nils berichtete über die Forderung, stillgelegte Schienenstrecken wieder zu aktivieren. Frankreich setzt voll auf Atomstrom, so heißt es oft. Und in der Tat, wenn sie denn laufen, können die 56 Atomkraftwerke den Strombedarf des Landes zum großen Teil decken und es reicht auch noch, um Strom zu exportieren. In diesem Sommer musste Frankreich allerdings die Hälfte der Reaktoren vom Netz nehmen. Risse in Rohren, Revisionen und dürrebedingter Kühlwassermangel gehörten zu den Ursachen. In der Theorie will Frankreich schon lange auch die erneuerbaren Energiequellen ausbauen. Atomkraftwerke laufen schließlich nicht ewig. Kostengünstiger und umweltverträglicher Ersatz muss her. Das Land drückt also beim Ausbau der Erneuerbaren. Nein, nicht aufs Gas. Frankreich drückt aufs Tempo. Julia Borutta dazu.
Es ist eine sehr, sehr große Champagnerflasche, die an diesem sonnigen Tag auf dem haushohen, leuchtend gelben Elektrolysecontainer zerspringt. Mathieu Genet hat sie sichtbar stolz über das Wasser im Hafenbecken von Saint-Nazaire schwingen lassen. Denn auf diesen Moment hat der Gründer des Wasserstoff-Startups Life 5 Jahre lang hingearbeitet. Diesen Elektrolyseur hier am Kai werden wir aufs Meer hinausbringen und dort mit den Windkraftanlagen verbinden. Dann können wir im industriellen Maßstab grünen Wasserstoff erzeugen. Wir nutzen für die Elektrolyse das Meerwasser, machen daraus Wasserstoff und bringen ihn durch eine Pipeline an Land. Das ist eine Weltpremiere. Vor uns hat noch niemand einen Elektrolyseur zum Schwimmen gebracht. Bis zur industriellen Nutzung wird es allerdings noch einige Jahre dauern. Erst einmal stehen Tests an. Etwa um zu klären, wie man den Elektrolysecontainer für die raue Witterung mit bis zu 15 Meter hohen Wellen rüsten kann. Zukunftsmusik also, aber eine, die Präsident Macron gerne hört. Er ist zeitgleich zur Champagnertaufe selbst in die Bucht von Saint-Nazaire gekommen und aufs Meer hinausgefahren. Die Mission, den ersten Offshore-Windpark des Landes einweihen. Ein bildstarker Rahmen für seine Ankündigung, das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren verdoppeln zu wollen. Im Jahr 2050 möchten wir 40 Gigawatt Strom aus Offshore-Windkraft gewinnen. Dazu brauchen wir 50 Windparks auf dem Meer. Man könnte auch sagen, in Frankreich bricht gerade Hektik aus am Horizont. Denn im europäischen Vergleich hinkt das Land hinterher. Vor Saint-Nazaire drehen sich jetzt die ersten 81 Offshore-Windkraftanlagen Frankreichs. In Deutschland sind es bereits 1500. Während in der Bundesrepublik vom Beschluss bis zur Inbetriebnahme 6 Jahre vergehen, hat es in Saint-Nazaire fast 11 Jahre gedauert. Mitten unter den Windpark-Missionaren, die sich an diesem Tag feiern, erklärt Macron, wie er den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen will. Unser Gesetz zielt auf drei Dinge ab. Die Verfahren vereinfachen, geeignete Standorte ausweisen und den Mehrwert teilen. So wird Anwohnern von Windkraft- und Solaranlagen ein geringerer Strompreis in Aussicht gestellt. Außerdem werden wir die Vorschriften für Gerichtsverfahren ändern. Im Falle eines Rechtsstreits müssen die jeweiligen Instanzen binnen 10 Monaten angerufen werden. So verringern wir die Gesamtdauer der Verfahren auf 2,5 Jahre Maximum. Zurück bei der Einweihung des weltweit ersten schwimmenden Elektrolyseurs. Die Wasserstoffvisionäre von Life begrüßen die neue Strategie des Präsidenten und Mathieu Genet hofft auf reichlich Fördermittel für die Projekte, die sein Unternehmen europaweit betreibt. Stellen Sie sich vor, dass man mit 4% der europäischen Meeresfläche so viel Wasserstoff produzieren kann, wie man braucht, um russisches Gas komplett zu ersetzen. 4%. Ob diese Rechnung aufgeht, hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem davon, ob die Erneuerbaren in Frankreich nun wirklich den Aufwind bekommen, den Macron verspricht.
Julia Borutta berichtete. Die Luft in Deutschland ist in den vergangenen Jahren sauberer geworden. Immer mehr Städte können die Umweltzonen mit Fahrbeschränkungen für Autos ohne neuzeitliche Abgasreinigung abschaffen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Feinstaub allerdings viel niedrigere Grenzwerte als die bei uns gültigen. Und 7 Bürgerinnen und Bürger haben heute eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Sie wollen das Recht auf gesunde Atemluft gesichert wissen. Mehr dazu von Thomas Wagner.
Autos, immer wieder nur Autos. Volker Becker-Battaglia wohnt in München und leidet unter dem Verkehr.
Also ich wohne an der Landshuter Allee. Das ist die am stärksten befahrene Straße in Deutschland. Der Durchschnitt der täglichen Autos sind 155.000.
Folge: Atemwegserkrankungen. Im Falle von Volker Becker-Battaglia: Asthma.
Das ist ja das Gemeine an der Luftverschmutzung. Man sieht nicht die direkten Auswirkungen. Man sieht sie nicht. Man stirbt nicht an Luftverschmutzung, man stirbt an den Atemwegserkrankungen, man stirbt an dem Schlaganfall, an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, am Herzinfarkt, an diesen ganzen Krankheiten, die ausgelöst werden. Aber den direkten Zusammenhang herzustellen, ist schwierig. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass alle diese Dinge begünstigt werden.
Und genau deshalb zieht Volker Becker-Battaglia nun vor das Bundesverfassungsgericht gemeinsam mit 6 weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus Berlin, Düsseldorf und Frankfurt. Sie wollen, wie Sie sagen, ihr Grundrecht auf Gesundheit einklagen.
Es geht um den Artikel Recht auf körperliche Unversehrtheit und da gehört eben die Gesundheit dazu. Wir meinen hier, dass gerade die Luftverschmutzung, die ja mit technischen Maßnahmen in den Griff zu bekommen ist, eine vermeidbare Verletzung dieser Grundrechte, aber natürlich auch Verletzung der Menschen darstellt.
So Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, die die Klägerinnen und Kläger gemeinsam mit der Organisation Client Earth unterstützt.
Mittlerweile hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO die neuen Grenzwerte vorgelegt, die ihrer Meinung nach notwendig sind.
Deutschland, zu Resch, sei allerdings noch Lichtjahre davon entfernt, unter diese Grenzwerte zu kommen. Die Vorgaben der WHO legen um das 5-fache unter den Werten als die Maßgaben, die in Deutschland derzeit gelten. Das Bundesverfassungsgericht müsse daher, so die Argumentation, den Gesetzgeber auf dem Rechtsweg dazu bringen, konkrete Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung auf den Weg zu bringen, als da zum Beispiel nach Meinung der Deutschen Umwelthilfe wären die Halbierung der Autos in den Städten, Reduzierung des Schadstoffausstoßes aus Holzfeuerung und Landwirtschaft, die Reduktion der Nutztierhaltung und die Stilllegung oder Nachrüstung von älteren Autos mit Verbrennungsmotor. Dass all dies durchaus machbar sei, zeige, so Jürgen Resch, ein Blick in die Nachbarschaft.
Wir sehen das zum Beispiel in Österreich, wo eben in Wien mittlerweile mehr Menschen ein Klimaticket für 1 Euro am Tag haben als ein Auto. Wir sehen in Zürich, wie in der Schweiz also, wie eben eine Großstadt unter 20% der Mobilität nur noch mit dem Auto bewältigt und über 80% der Menschen eben öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.
Dass die 7 Kläger mit ihrem Anliegen Aussicht auf Erfolg haben, leitet die Deutsche Umwelthilfe aus dem sogenannten Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes von Ende April 2021 ab. Damals war das Klimagesetz der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 in Teilen für verfassungswidrig erklärt worden. Die Belastung für für nachfolgende Generationen, hieß es seinerzeit, seien im Klimagesetz nicht ausreichend eingepreist worden. Es müssten mehr konkrete Schutzmaßnahmen folgen. Ein Erfolg für die deutsche Umwelthilfe, die die Kläger seinerzeit ebenfalls unterstützte. Allerdings, im jüngsten Fall einer Klimaklage, dieses Mal gegen den Autohersteller Mercedes, wurde das Begehren der Umwelthilfe vom Landgericht Stuttgart Mitte September abgewiesen. Nun die Verfassungsbeschwerde der 7 Betroffenen, die per Gerichtsbeschluss konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität einfordern. Für Mitkläger Volker Beck-Battaglia aus München ist dann auch die öffentliche Diskussion, die nun in Gang kommt, mindestens ebenso wichtig wie der Ausgang des Verfahrens.
Man muss einfach schaffen, das in den Fokus zu rücken und zu sagen, Leute, was in den Städten passiert, ist ein Wahnsinn. Das kann so nicht weitergehen. Und dann ist viel erreicht. Also wenn die Leute drüber nachdenken, ist viel erreicht.
Anprobieren und längere Zeit damit rumlaufen. Wer Wanderschuhe kauft, sollte sich dafür Zeit nehmen und wissen, dass sie auch einiges Geld kosten werden. Die Stiftung Warentest hat Wanderschuhe geprüft. Die Ergebnisse nun von Dieter Nürnberger.
Ein guter Wanderschuh sollte bequem und stabil sein und vor allem passen. Die Stiftung Warentest untersuchte 10 Paar Wanderschuhe mit hohem Schaft, zu Preisen zwischen 160 und knapp 300 Euro. Und neben der individuellen Passform spiele bei der Auswahl auch der konkrete Verwendungszweck eine Rolle. Kurz, wo und wie soll gewandert werden, sagt Warentester Rainer Metzger.
Wenn Sie viel im Hochgebirge unterwegs sind, dann brauchen Sie einen festen Schuh, der eben auch Steine aushält, die durch die Sohle sonst durchdrücken. Und wenn Sie eher im Wald unterwegs sind, dann brauchen Sie einen leichten, vielleicht auch wasserdichten Schuh. Also das sind ja auch sehr unterschiedliche Anforderungen an den Schuh.
Viele Fachgeschäfte haben eine Art Mini-Wanderparcours eingerichtet. Hier können die Schuhe relativ praxisnah ausprobiert werden. Was Rainer Metzger auch unbedingt empfiehlt. Leichte Wanderschuhe, das zeigte die Untersuchung, sind meist bequemer, aber nicht so stabil wie schwere Schuhe. Der Warentest hat einen Tipp, um den individuell passenden Schuh zu finden.
Nämlich, Sie stellen sich auf eine kleine Stufe, mal mit der Ferse nach oben, Zehen nach unten. Da gucken Sie, rutsche ich nach vorne sofort und drückt mich das hinten in die Achillesferse. Dann ist der Schuh nichts für Sie. Und das Umgekehrte können Sie auch machen. Sie machen die Zehen hoch und die Ferse runter. Und wenn das dann am Schienbein drückt oder Sie sich da nicht richtig bewegen können, dann sollten Sie einen anderen nehmen.
Eine weitere wichtige Frage beim Schuhkauf: mit wasserdichter und atmungsaktiver Membran oder ohne? Meist werden solche Produkte mit der Markenbezeichnung Gore-Tex beworben. Die Membranen basieren in der Regel aber auf problematischen Fluorverbindungen, die Mensch und Umwelt schädigen könnten. In der Untersuchung zeigte sich, dass die meisten Membranschuhe tatsächlich wasserdicht und nicht nur wasserabweisend waren. Immerhin bis zu 6 Stunden. Aber
wenn Sie einen Lederschuh haben ohne Membran und den richtig pflegen, dann hält der unheimlich viel Wasser aus. Jetzt nicht stundenlang durch Schneematsch oder durch Gebirgsbäche. Da sind Sie dann im Bereich der Membran. Aber für jede normale Wanderung, da tut es auch ein gut gepflegter Lederschuh. Also das wird eher so ein bisschen überbewertet.
In Einzelfällen kam es vor, dass trotz Membran Wasser eindrang, was auf schlechte Verarbeitung schließen lässt. Neben dem Praxistest durch geübte Wanderer mussten die Schuhe auch einen simulierten Alterungstest im Labor absolvieren. Hier lösten sich in Einzelfällen die Klebeverbindungen der Sohlen. Doch im Großen und Ganzen konnten die Wanderschuhe punkten. 8 von 10 Testmodellen erhielten eine gute oder sogar sehr gute Gesamtbewertung. Warentester Rainer Metzger.
Knapp vorn lag der Saleva Alptrainer. Das ist ein leichter Schuh mit wasserdichter Fluormembran. Und als Umwelttipp der Meindl Apennin, der ist schwerer, eher fürs Hochgebirge, ganz aus Leder, kommt ohne Fluor aus. Und wenn man jetzt so einen Preistipp haben will, der Salomon X Ultra, der war mit so 150, 170 Euro der günstigste Gute.
Da fast alle Modelle unterschiedliche Lederanteile verarbeiten, wollte die Stiftung Warentest zudem wissen, woher dieses Material konkret stammt und ob gängige Umwelt- und Arbeitsschutzstandards beim Gerben und Färben auch eingehalten werden. Hier konnten lediglich die Hersteller Hanwag und Meindl mit recht verlässlichen Informationen punkten. Die anderen Schuhhersteller machten nur ungenaue Angaben oder verweigerten schlicht die Auskunft.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Mittag mit Silvia Engels am Mikrofon. Und es geht unter anderem um den Wahlsieg der Rechten in Italien.